Es gibt ja da scharfe Kritik der Umweltverbände dazu. Also wie entgegnen Sie dem Vorwurf, dass Frau Schulz in dieser Frage doch deutlich eingeknickt ist?
Ich habe ja gerade unseren Handlungsspielraum da erklärt. Wir haben zwei Möglichkeiten, blockieren oder nicht blockieren. Wir haben uns jetzt für die Variante entschieden, die für die Umwelt besser ist. Richtig gut für die Umwelt ist keine von beiden.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße 12 Volontäre des Bayerischen Rundfunks, dann 4 Seminarteilnehmer eines Blogseminars Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 16 marokkanische Regierungsmitglieder, die eingeladen sind von der Europäischen Akademie in Berlin, und sie besuchen eine Seminarreihe der Deutsch-Marokkanischen Akademie für gute Regierungsführung. Herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und dann, wie immer am Mittwoch, kommen wir als erstes zu dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, bitte.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Auch von mir. Der Bericht aus dem Kabinett beginnt heute mit einem ganz besonders lebensnahen Thema. Betrifft alle gesetzlich Versicherten. Es geht um schnellere Arzttermine. Das ist das Ziel des Terminservice- und Versorgungsgesetzes, das das Kabinett heute im Entwurf beschlossen hat. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die einheitliche Notdienstnummer 116-117. Über diese Nummer sollen nämlich in Zukunft 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche die Terminservicestellen bundesweit erreichbar sein. Und zwar nicht nur, wie bisher schon, bei der Suche nach einem Facharzttermin, sondern auch, wenn es um Haus- und Kinderarzttermine geht, sollen diese Terminservicestellen helfen. Sie sollen außerdem akute Fälle direkt in Notfallambulanzen oder in geöffnete Arztpraxen vermitteln. Die Sprechstundenzeit von Ärzten soll sich auf mindestens 25 Stunden erhöhen, von jetzt 20 Stunden. Fachärzte, die die Grundversorgung sichern, Orthopäden, Kinderärzte beispielsweise, sollen von diesen 25 Stunden 5 Stunden als offene Sprechstunde ohne feste Terminvergabe anbieten. Dementsprechend wird auch die Vergütung für Ärzte verbessert, wer zusätzliche Leistungen anbietet. Wer mehr arbeitet also, soll dafür auch entlohnt werden. Weiteres Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Versorgung im ländlichen Raum in strukturschwachen Regionen zu verbessern. Ärzte, die dort praktizieren, sollen einen finanziellen Zuschlag erhalten. Die kassenärztlichen Vereinigungen werden außerdem verpflichtet, bei Praxisübernahmen zum Beispiel mehr Geld, also Praxisübernahmen auf dem Land, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Und außerdem wird darauf hingewirkt, dass die kassenärztlichen Vereinigungen dort, wo es zu wenige Arztpraxen gibt, neue Versorgungsformen anbieten, Patientenbusse, digitale Sprechstunden, mobile Praxen. Zuletzt noch sieht dieser Gesetzentwurf Leistungsverbesserungen vor für gesetzliche Versicherte. Ich nenne ein Beispiel: Wer Zahnersatz braucht, der soll statt 50% der Kosten in Zukunft 60% erstattet bekommen. Merken Sie sich also die Notdienstnummer 116-117. Das Kabinett hat sich anschließend mit dem Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit befasst. Da kann ich es ein ganz klein bisschen kürzer machen, weil der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Christian Hirte, Ihnen diesen Bericht schon ausführlich von dieser Stelle aus vorgestellt hat. Deswegen gehe ich jetzt hier mal nicht auf Einzelheiten ein. Im Anschluss an die Kabinettssitzung hat dann der Kabinettsausschuss Neue Länder getagt. Diesen Kabinettsausschuss, ich hatte das neulich schon erzählt, gibt es seit 1998. Man hat beschlossen, ihn auch in dieser Legislaturperiode fortzusetzen. Und er hat sich jetzt zum ersten Mal in der Legislatur getroffen. Auch dort ging es um die Aussprache zum Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit. Und das dritte Thema, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte aus dem Kabinett, ist ein wichtiges Thema der Forschung und damit auch der Herstellung der Grundlagen unseres künftigen Wohlstands. Es geht um Quantentechnologie. Quantentechnologien der zweiten Generation können zum Beispiel sehr viel genauere Messgeräte ermöglichen. Sie können die Sicherheit bei der Datenkommunikation stark verbessern oder Sie können deutlich leistungsfähigere Satelliten oder Computer hervorbringen. Die Möglichkeiten dieser Technologie sind also groß und die Bundesregierung hat ein Rahmenprogramm beschlossen, Quantentechnologien von den Grundlagen zum Markt, das die Forschungsministerin vorgestellt hat. Darin sind Maßnahmen aufgeführt, die die Bundesregierung in dieser laufenden Legislaturperiode ergreifen will, um die wissenschaftlichen Grundlagen zu stärken und auch erste Schritte in die wirtschaftliche Anwendung dieser neuen Technologien vorzunehmen. Es legt ganz besonders eben die Maßnahmen dar, dieses Programm, mit denen die Bundesregierung die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in den Quantentechnologien wissenschaftlich und wirtschaftlich auf ein zukunftssicheres Fundament stellen will. Ich habe schon gesagt, konkrete Beispiele der Anwendung sind die Satellitenkommunikation, das Quantencomputing. Wir wollen aber auch die Förderung von Unternehmensgründungen verbessern bei Quantentechnologien, wie zum Beispiel der Messtechnik. Dafür stellt die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode 620 Millionen Euro für die Erforschung der Quantentechnologien bereit. Soweit mein Bericht aus dem Kabinett.
Herzlichen Dank. Gibt es zu einem der genannten Themen Fragen? Herr Eichmann.
Der Kabinettsausschuss Neue Länder war in dem denn das zwischen Bund und Ländern, ostdeutschen Ländern und dem Bund strittige Thema Sonder- und Zusatzversorgungssysteme ein Thema? Und ans Finanzministerium die Frage, was ist denn der aktuelle Stand? Wann wird der Bund die aus dem Koalitionsvertrag sich ergebende Verpflichtung einlösen, die ostdeutschen Länder bei der Erstattung oder stärker zu entlasten bei der Finanzierung dieser Sonder- und Zusatzrenten?
Ich dachte eigentlich, dass Herr Hirte, der Beauftragte der Bundesregierung, Ihnen über beides berichtet hätte, sowohl den Bericht als auch die Sitzung des Kabinettsausschusses Neue Länder, die sich ja auch mit diesem Thema befasst hat.
Er hat allerdings nur genannt, dass er getagt habe, aber ist inhaltlich nicht darauf eingegangen.
Also ich würde da jetzt auch nicht sehr viel tiefer gehen. Es haben die Vertreter der vertretenen Ressorts in diesem Kabinettsausschuss aus der Sicht Ihres Ressorts vorgetragen, was erreicht worden ist. Wie gesagt, Basis war durchaus der jetzt vorgelegte Bericht, wo Sie Herausforderungen sehen, wo Sie Möglichkeiten sehen, Hilfen, Unterstützung, um Strukturwandel zu bewerkstelligen, um demografisch sehr herausgeforderten Regionen zu helfen, noch zu verstärken. So viel würde ich dazu sagen und mehr nicht, aber vielleicht kann der Kollege noch.
Die Regierungskoalition hat im Koalitionsvertrag ihre Absicht festgehalten, schrittweise von den neuen Ländern einen höheren Anteil zu übernehmen bei den Erstattungen an die Rentenversicherung für die Ansprüche aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR. Der Entwurf des Haushalts 2019 beinhaltet diese Maßnahme nicht. Der Haushaltsentwurf 2019 setzt den Schwerpunkt zunächst auf die vereinbarten prioritären Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag festgelegt sind. Mit Blick auf die nicht prioritären Maßnahmen formuliert der Koalitionsvertrag wie folgt: Weitere Maßnahmen, auf die sich die Koalition einigt, können finanziert werden, wenn sich zusätzliche finanzielle Spielräume ergeben oder eine entsprechende unmittelbare, vollständige und dauerhafte Gegenfinanzierung sichergestellt ist.
Zusatz? Ganz kurze Nachfrage. Das heißt, das ist im Grunde auch wieder Vorlage und im Grunde kann es sein, dass das Ganze folgenlos bleibt in dieser Legislaturperiode, diese Verpflichtung.
Wie ich eben ausgeführt habe, die Regierung arbeitet an der Umsetzung des Koalitionsvertrags, der Maßnahmen, die da vereinbart sind. Und zunächst konzentriert man sich auf die Maßnahmen, die als prioritär vereinbart wurden und alle weiteren Maßnahmen, daran arbeitet man, die in der Legislaturperiode umzusetzen.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jessen zu einem anderen genannten Thema.
Ja, zur Frage der Gesundheitsversorgung für Kassenpatienten. Die Erhöhung der Pflichtsprechstunden von 20 auf 25. Sie haben gesagt, Herr Seibert, es müsse dann natürlich auch zusätzliche Leistungen zusätzlich entlohnt werden. Wurde darüber gesprochen, wie das finanziert wird, aus vorhandenen Töpfen oder bedeutet es möglicherweise für Beitragszahler eine Erhöhung?
Da schlägt die Stunde des Ressortsprechers. Der Sprecherin, Entschuldigung.
Oh, Ja, danke schön für die Frage. Es ist also eine Beitragserhöhung ist nicht vorgesehen, sondern es war von Anfang an klar, dass die Ausstattung der Krankenkassen ausreichend und gut ist, um diese zusätzlichen Leistungen zu finanzieren.
Das bedeutet Nachfrage, das ist ja eine 20-prozentige Erhöhung, wenn ich das richtig sehe, oder sogar eine 25-prozentige, ein Viertel von 20 auf 25. Da war so viel Luft drin, dass man das einfach so mit bedienen kann?
Also diese Erhöhung 20 auf 25 Stunden, dazu möchte ich noch sagen, das hat der Minister hat das heute Morgen auch noch mal gesagt, es ist natürlich so, dass viele Ärzte natürlich diese 20 Stunden sowieso erfüllen und auch heute schon mehr arbeiten. Das ist sozusagen eine Untergrenze, die festgelegt ist. Aber es ist in der Praxis ist es schon so, dass ganz viele Ärzte diese Vorgaben ohnehin schon erfüllen.
Das verstehe ich. Gleichwohl ist es natürlich eine erhöhte Leistung. Können Sie einen Anhaltswert geben, prozentual, um wie viel die Honoraransprüche für Ärzte aufgrund dieser zusätzlich zu erbringenden Leistung ansteigen wird?
Also kann ich Ihnen hier aus dem Stand nicht geben, aber der Gesetzentwurf steht auch online bei uns auf der Seite. Also da gibt es natürlich schon Angaben, sind da gemacht.
Dann gucke ich da rein. Danke.
Aber ich gucke auch gerne noch mal nach und ja, vielleicht kann ich Sie nachliefern.
Weitere Fragen zu den Themen des Kabinetts? Dann, bevor es in Vergessenheit gerät, hat das Auswärtige Amt noch eine Mitteilung.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine kurze Ankündigung. Wie Sie alle wissen, ist die Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja im Ausland tätig. Und wir bemühen uns immer, Ihnen auch von vor Ort zu berichten und insbesondere auch den Bürgerinnen und Bürgern einen Eindruck zu geben, wie der Arbeitsalltag an den Botschaften ist. Zu diesem Zweck haben wir ein neues Format aus der Taufe gehoben. Das nennt sich Podcast vom Posten. Dort werden im zweiwöchigen Rhythmus Gespräche mit den Botschafterinnen und Botschaftern geführt. Den Anfang macht der vorherige Botschafter in Libyen, Christian Buck, und die derzeitige Botschafterin in Kanada, Frau Sparwasser, zum transatlantischen Verhältnis aus kanadischer Perspektive. Das ist in Ergänzung zu sehen zu anderen Formaten, die wir machen, insbesondere die Bürgerdialoge in vielen Städten in Deutschland. Ab heute zu hören auf diplo.de/podcast und anderen Podcast-Formaten. Vielen Dank.
Dazu eine Frage, Herr Jung.
Sind das Selbstgespräche oder wer führt die Gespräche?
So wie Sie die Frage stellen, ist es fast zu bejahen, es sind Gespräche von der Pressestelle mit den Botschafterinnen und Botschaftern.
Dann kommen wir zu anderen Fragen. Herr Hönig als erstes.
Sabat, nach der gestrigen Abwahl von Herrn Kauder, die Frage an Sie, wie die Bundeskanzlerin, ob Sie Bundeskanzlerin Auswirkungen sieht auf die künftige Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Bundesregierung. Und dann zum anderen die Frage, Herr Lindner empfiehlt der Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen. Also vielleicht direkt die Frage, ob die Kanzlerin solche Gedanken hat.
Zu der zweiten Frage ein ganz klares Nein. Und zu der ersten Frage, ich sehe ehrlich gesagt keine Veranlassung, mich als Regierungssprecher jetzt über Vorgänge in der CDU-CSU-Fraktion zu äußern. Und ich werde Ihnen auch alle Deutungen überlassen. Aber die erste Frage, klares Nein.
Herr Heller, dazu?
Ich muss doch noch mal nachhaken, Herr Seibert. Für die Stabilität einer Regierung ist ja nicht nur wichtig, was in einer Regierung passiert, sondern auch, was rückgekoppelt bei den stützenden Kräften passiert. Die These lautet, dass die Bundesregierung mit der Abwahl ihres Vertrauten instabiler geworden ist. Können Sie diese These nachvollziehen?
Ich habe dem Kollegen von Ihnen schon gerade gesagt, dass ich Sie da mit den Deutungen alleine lasse, auch mit den Thesen. Ich kann nur sagen, Sie haben die Bundeskanzlerin gestern Abend ja gehört, wie sie das bewertet hat. Sie hat von dem Angebot engster Zusammenarbeit gesprochen mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden. Das steht alles für sich. Die Bundeskanzlerin ist wie jeden Tag mit aller Kraft an der Arbeit für die Ziele dieser Bundesregierung und für eine Politik, die den Bürgern zugutekommt. Ich habe gerade aus dem Kabinett vorgetragen, wir hätten auch das Kabinett der letzten Woche nehmen können. Da fallen Entscheidungen, da werden Maßnahmen vorangebracht, die Menschen helfen. zu besserer Gesundheitsversorgung, zu besseren Kitas, für die Forschung, auf der unser künftiger Wohlstand beruht. Ich könnte viele Beispiele aus der jüngsten Zeit nennen. Daran arbeitet die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung.
Dann muss ich in die Runde noch mal fragen, jetzt zu diesem Thema noch weitere Nachfragen. Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich im Vorfeld die meisten Kollegen, die sich um das Thema Diesel kümmern wollten. Herr Heller, bitte.
Ich würde gerne das Bundesumweltministerium fragen, nachdem die Kanzlerin gestern ja die Meinung vertreten hat, der Vorschlag der EU-Kommission zur CO2-Minderung bei Autos 2030 sei vernünftig. Ist das für das Umweltministerium, für die Umweltministerin Anlass, ihre eigene Position zu revidieren, beziehungsweise wird die Umweltministerin das zum Thema machen, nochmal auf dem Koalitionsausschuss, um da die Position der Bundesregierung zu klären?
Ja, vielleicht kurzer Hinweis vorab. Es geht nicht um Diesel, sondern um CO2 bei dem Thema. Ja. Ne? Also Klimaschutz, Spritverbrauch, diese Themen. Vielleicht auch noch vorab das Verfahren. Also es geht um eine europäische Gesetzgebung. Die EU-Kommission hat letztes Jahr einen Vorschlag gemacht, der im Kern besagt, dass Pkw-Flotten in den 20er Jahren bis 2030 30% weniger verbrauchen sollen im Vergleich zu 2021, 30% weniger CO2. Es gibt auch ein Zwischenziel für 2025, das 15% besagt. Jetzt geht das in Brüssel in die Gesetzgebung. Zum einen im Europaparlament, der Umweltausschuss hat sich dazu geäußert. Das Europaparlament-Plenum wird sich am nächsten Mittwoch dazu äußern. Die Bundesumweltministerin wird am 9. Oktober im Umweltrat, im Rat der Mitgliedstaaten, dazu wird es auf der Tagesordnung stehen. Davor gibt es noch einen Ausschuss der ständigen Vertreter, wo dann alle Mitgliedstaaten ihre Position einspeisen müssen, damit die Präsidentschaft einen Kompromiss erarbeiten kann für den 9.10. So, jetzt zur deutschen Position. Es gab gestern ein Gespräch der Bundesumweltministerin mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu dem Thema. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Bundeswirtschaftsministerium nicht bereit ist, über den Kommissionsvorschlag hinauszugehen. Den Vorschlag, den ich eben gerade skizziert habe. Wir sind aber auf eine Einigung im Ressortkreis angewiesen, wenn wir uns in Brüssel positionieren. Sie kennen diese Regel aus der gemeinsamen Geschäftsordnung, spätestens seit dem letzten Herbst. Wir halten uns an diese Regel. Wir stehen nun also vor der Wahl. Blockieren wir eine deutsche Position in Brüssel oder blockieren wir sie nicht? Die Blockade wäre mit großen Risiken verbunden, mit Blick auf das Ende der EU-Legislaturperiode nächstes Jahr. Es würde dann nach unserer Einschätzung wahrscheinlich in den nächsten Jahren gar keine Grenzwerte geben. Das wäre für die Umwelt die schlechteste Variante. Wir haben uns darum entschieden, den Kommissionsvorschlag als Grundlage für den weiteren Prozess nicht zu blockieren. Es wird jetzt eine sehr schnelle Ressortabstimmung geben, damit das Verfahren in Brüssel weitergehen kann und wir sehr schnell zu einer Einigung in diesem Dossier kommen. Haben Sie was Neues erfahren?
Weitere Fragen dazu? Herr Hönig?
Herr Fichtner dazu, es gibt ja da scharfe Kritik der Umweltverbände dazu. Also wie entgegnen Sie dem Vorwurf, dass Frau Schulz in dieser Frage doch deutlich eingeknickt ist?
Ich habe ja gerade unseren Handlungsspielraum da erklärt. Wir haben zwei Möglichkeiten, blockieren oder nicht blockieren. Wir haben uns jetzt für die Variante entschieden, die für die Umwelt besser ist. Richtig gut für die Umwelt ist keine von beiden. Das heißt auch nicht, dass die deutschen Klimaziele im Verkehrsbereich damit aufgehoben sind. CO2-Grenzwerte für Pkw wären in der Tat ein sehr geeignetes Instrument, um Klimaschutzpolitik zu machen. Sie wären auch ein gutes Instrument für niedrigeren Verbrauch. Sie sind das auch. Und auch dafür die deutsche Autoindustrie moderner zu machen. Aber wie gesagt, die nationalen Klimaziele gelten weiter. Sie werden, alles, was nicht über dieses Instrument erreicht wird, muss über andere Instrumente erreicht werden im Verkehrssektor.
Danke. Vielleicht kann ich das Wirtschaftsministerium auch noch mal ganz kurz ergänzen. Der Minister hat sich ja gestern auch noch mal dazu geäußert auf der Rede des Tags der Industrie und auch die Kanzlerin hat sich geäußert und der Minister hat ja noch mal herausgestrichen, dass die Vorschläge der Kommission mit die Reduktionsvorschläge ja schon ein sehr ambitioniertes Ziel sind. Auch insbesondere was die Treibhausgasreduzierung betrifft. Also die Vorschläge sind ambitioniert und Ziel muss natürlich auch sein, Vorschläge zu machen und am Schluss zu einem Ergebnis zu kommen, das sowohl ambitioniert ist, als auch erreichbar ist. Und das war immer das Ziel des Bundeswirtschaftsministers.
Herr Jung dazu? Herr Jessen, dann bitte.
Ja, Herr Wagner, der Wirtschaftsminister hat ja eine eigene biografische Vergangenheit als Umweltminister. War ihm vor diesem Hintergrund die Argumentation der derzeitigen Umweltministerin nicht einleuchtend? Hat der Wirtschaftsminister das sozusagen überlagert und an die Seite gedrängt? Fachlich müsste er es eigentlich nachvollziehen können.
Ich habe gerade schon gesagt, was die Position des Ministers ist. Also die Ziele, die die Kommission vorschlägt, sind ja schon eine deutlich weitere Reduktion der Ziele, wie wir sie jetzt haben. Also es ist ja kein Status quo, sondern wir gehen ja deutlich voran mit dem Klimaschutz im Verkehrssektor. Und das ist das, was der Minister immer betont hat. Das sind sehr ambitionierte Ziele und wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, dass wir die erreichen. Und aber sie müssen erreichbar sein. Und deshalb wird der Minister diese Position vertreten.
Nachfrage, das würde dann logisch bedeuten, dass die weitergehenden Vorstellungen des Umweltressorts nicht erreichbar wären.
Ich habe Ihnen gesagt, was ich dazu sagen habe und was die Position des Ministers ist. Und darauf kann ich nur verweisen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Frau Buschow mit im neuen Thema.
Eine Frage ans BMI. Es geht um die Aquarius, wo jetzt die Flüchtlinge offensichtlich abgeholt werden sollen von dem Boot. Und wieder die Frage, welche Länder sind bereit, welche von dem Schiff aufzunehmen. Ist Deutschland dazu bereit, Flüchtlinge von der Aquarius aufzunehmen? Und damit verbunden nochmal die Frage erneuert aus der letzten Woche, da das ja Bestandteil des Rückführungsabkommens mit Italien sein soll. Ist das inzwischen unterzeichnet?
Zunächst zu Aquarius. Ja, Deutschland ist bereit. Deutschland nimmt 15 Flüchtlinge auf. Die zweite Frage, die hatte ich akustisch nur halb verstanden. Sie wollten wissen, wie weit die Vertragsverhandlungen mit Italien sind zu den bilateralen Verträgen zur Zurückweisung, richtig? Mhm. Aus unserer Sicht ist der Vertrag, soweit es in der Kompetenz des Bundesinnenministers steht, ausgehandelt. Italien hat eine weitere Komponente mit ins Spiel gebracht, die durch das BMI nicht mehr zu verhandeln ist, sondern der Bundesinnenminister hat sich entschieden, das weiterzureichen an die Regierungschefs. Dort besteht die Kompetenz dazu. Die italienischen Forderungen können von unserer Seite so nicht verhandelt werden.
Das provoziert jetzt die Nachfrage, was ist das für eine Komponente und können Sie dann, Herr Seibert, was dazu sagen? Ist die Kanzlerin schon damit befasst?
Ich hatte es beim letzten Mal in der Regierungspressekonferenz schon gesagt, dass die italienische Seite hat das dortige auswärtige Ministerium mit ins Spiel gebracht. Es geht um die Frage des Tausches. Es war ja vorgesehen, aus der Seenotrettung Geflüchtete aus der Seenotrettung als gegen solche einzutauschen, die hier an der Grenze aufgefunden werden. Es soll jetzt noch in Zusammenhang gebracht werden mit Sophia und das übersteigt die Kompetenzen des Innenministeriums.
Ich habe jetzt nichts beizutragen dazu.
Dazu, Herr Jessen?
Ja, auch wenn Sie sagen, es ist nachvollziehbar, dass das sozusagen nicht Ihre Verhandlungsebene ist, haben Sie einmal Zahlen dafür durchgerechnet, wie die Zahlenverhältnisse eigentlich wären, wenn es am Ende gar nicht so arg viele sind, die an der Grenze ankommen, aber mehr wären, die aus Seenot gerettet werden, dann wäre es ja faktisch gar keine Rückführung. Können Sie uns da Zahlen vorlegen, wie sich die beiden Margen zueinander verhalten?
Ich habe aktuell keine Zahlen, aber im Ergebnis kann man sagen, es wäre zumindest ein Nullsummenspiel. Das ist so, dass die Zahl der an der Grenze aufgegriffenen nach den Kriterien in Italien zum ersten Mal einen Asylantrag gestellt, in etwa dann gleich käme mit der Zahl, die aus Seenot gerettet wurden und nach Deutschland kämen. Also es wäre kein Gewinn. In dem Sinne, dass Deutschland weniger Flüchtlinge hätte.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr Joik war mit dem neuen Thema.
Herr Seibert, Herr Broll, Sie wollten oder konnten am Montag wegen fehlender Informationen keine Einschätzung abgeben oder keinen Kommentar zur der erneuten Verhaftung von Herrn Nawalny in Moskau. Inzwischen sind die Hintergründe bekannt. Gibt es jetzt einen Kommentar?
Ja, mein Kommentar wäre, dass wir diese Entwicklungen in Russland und auch den dortigen Umgang mit der Opposition, auch der Opposition in Gestalt von Herrn Nawalny, sehr genau beobachten. Für uns ist ganz klar, das Recht auf freie Meinungsäußerung, faire Bedingungen, um auch von der Regierungshaltung abweichende politische Vorstellungen zu präsentieren, das alles entspricht den Prinzipien von OSZE und Europarat. Und das sollte nach unserer Überzeugung auch in der Russischen Föderation gewährleistet sein.
Weitere Fragen dazu? Dazu nicht. Dann neues Thema, Frau Jenn.
Na, pardon. Rechts. Jetzt. Eine Frage an das Außenministerium. Der Minister hat sich gestern am Rand in New York mit dem saudi-arabischen Kollegen getroffen. Da gab es auch ein Statement des Außenministeriums und auch ein Treffen ist jetzt geplant. Bedeutet das jetzt auch, dass der Botschafter zurückkehrt? Und kann man sagen, dass damit der Konflikt beigelegt ist, also der letzten 12 Monate?
Ja, Frau Jahn, Sie haben es richtig gesagt. Gestern Abend hat sich Außenminister Maas mit seinem saudi-arabischen Kollegen, also Abend deutscher Zeit, Nachmittag New Yorker Zeit, mit seinem Kollegen aus Saudi-Arabien getroffen und sich über politische Themen unterhalten, unter anderem über die Lage in Syrien. Die Syrian Small Group soll in dieser Woche auch noch zusammenkommen. Dort sind Saudi-Arabien und Deutschland Partner und arbeiten eng zusammen. Daneben war auch das bilaterale Verhältnis ein Thema. Sie haben die Presseäußerung der beiden Außenminister ja gerade auch schon erwähnt. Darin haben Sie nochmal Ihre Wertschätzung für die bilateralen deutsch-saudischen Beziehungen zum Ausdruck gebracht. Und auch das haben Sie erwähnt. Der Außenminister von Saudi-Arabien hat Herrn Maas nach Riad eingeladen. Das wird man sehen, wann und wo das realisierbar ist. Wir haben in den letzten Monaten auch immer betont, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass der saudi-arabische Botschafter bald nach Berlin zurückkommt. Und wir hoffen und sind guten Mutes, dass dies bald der Fall ist.
Dazu Herr Gieber.
Herr Breuer, vielleicht eine Frage, um Missverständnissen vorzubeugen. Was waren denn die Missverständnisse, für die sich Herr Maas gestern so ausdrücklich oder die er ausdrücklich bedauert hat?
Naja, also ich glaube, erstmal gilt das, was immer gilt. Der Minister hat das gesagt, was er gesagt hat. Darüber, was in den letzten Wochen und Monaten so gesagt und geschrieben wurde, muss ich Sie, glaube ich, Herr Gebor, nicht aufklären. Das hat ja sozusagen auch in der Öffentlichkeit stattgefunden, diese Missverständnisse. Für uns ist jetzt wichtig, dass der Blick nach vorne sich richtet. Saudi-Arabien ist ein wichtiger Partner in der Region, in Syrien, im Nahostkonflikt, im Umgang mit Staaten in der Region. Wir wollen mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Das ist für uns ein wichtiger Partner. Und für viele Probleme im Nahen Osten wird es keine Lösung geben können, ohne die enge Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien.
Dann vielleicht ein Zusatz. Natürlich kennen wir alle die Äußerungen, aber wenn ich jetzt mal einfach die Frage stelle, war das gestern eine Entschuldigung oder wie muss man diese Aussage des Ministers sozusagen, in welcher Kategorie muss man die fassen?
Also wie immer, die Kategorisierung liegt ganz bei Ihnen. Ich glaube, die Wortwahl des Ministers war ziemlich deutlich. Es war ein Ausdruck des Bedauerns.
Herr Jung?
Ich verstehe immer noch nicht, wofür er sich jetzt, also was er jetzt genau bedauert. Und können Sie nochmal erklären, wie jetzt diese diplomatische Krise beigelegt wurde? Also was hat Herr Maas mit dem saudischen Außenminister besprochen, diesbezüglich, wie man diese Krise beilegen kann? Und ich war jetzt gerade überrascht, dass Sie die ein paar Themen genannt haben, aber nicht Jemen-Thema war. Interessiert Herr Maas das nicht, dass die Saudis dort Luftangriffe fliegen und Zivilisten töten?
Also der Minister hat sich gestern lange geäußert. Ich habe das Statement vorliegen, das ist eine ganze Seite. Ich glaube, das muss ich hier noch nicht nochmal im Einzelnen vortragen. Da hat er genau dargelegt, was er gemeint hat und was er bedauert, nämlich dass es diese Fehlperzeptionen und Missverständnisse gab und dass das Ziel ist, in Zukunft das auszuräumen durch enge Kooperation, durch offene Kommunikation. Und das gilt natürlich alle Themen. Und selbstverständlich, Herr Jung interessiert sich der Außenminister für Jemen und ist auch Jemen Teil der Gespräche mit unseren Kollegen aus Saudi-Arabien.
Zusatz. Was kam denn da in Sachen Jemen raus? Und war auch der angebliche Stopp von deutschen Waffenexporten nach Saudi-Arabien ein Thema?
Wie gesagt, der Minister hat sich gestern lange in New York geäußert. Das ist eine ganze Seite hier ausgeschrieben. Und wie immer gilt, wir liefern nach vertraulichen bilateralen Gesprächen kein Protokoll. Das, was über das Treffen zu sagen war, hat Außenminister Maas gestern in New York gesagt.
Herr Heller, dazu?
Es gab ja im Zusammenhang mit diesen Verstimmungen zwischen den beiden Ländern auch Berichte, dass es einen quasi Auftragsstopp in Saudi-Arabien für deutsche Firmen gegeben hat. Gab es irgendwelche Zusicherungen, dass dieser Stopp, dass diese Zurückhaltung bei Auftragsvergaben an deutsche Firmen aufgelöst wird in Zukunft?
Ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Der Außenminister hat sich danach länglich geäußert. Auch der Außenminister von Saudi-Arabien hat sich geäußert. Zu dem, was Sie ansprechen, Herr Heller, gab es ja auch durchaus unterschiedliche Berichte. Also nicht alle Unternehmen haben sich über ihre Auftragslage aus Saudi-Arabien beklagt. Also von daher muss man das, glaube ich, so ein bisschen einordnen. Ich sage es nochmal, der Blick richtet sich jetzt für uns nach vorne. Der Außenminister hat mit seinem saudischen Kollegen verabredet, dass man eng zusammenarbeiten will, dass man Missverständnisse in Zukunft vermeiden will, indem man oft und viel und direkt miteinander spricht.
Dazu Herr Jessen.
Ja, das Ausgangszitat war ja, glaube ich, gewesen, dass Herr Gabriel mal gesagt oder Saudi-Arabien Abenteurertum im Nahen Osten vorgeworfen hatte. Saudi-Arabien hat daraufhin eine Entschuldigung explizit verlangt. Nun haben wir in dieser Woche unter anderem von der Bundesverteidigungsministerin gehört, wie eine Entschuldigung oder Bitte um Entschuldigung unmissverständlich aussieht. Deswegen, das ist ja nicht nur eine Interpretationsfrage. Haben die Gespräche gestern in New York den Charakter einer Entschuldigung der deutschen Bundesregierung gegenüber Saudi-Arabien? Und der zweite Frage im Zusammenhang mit Jemen. Da wurde angekündigt seitens der Bundesregierung, dass im dritten Quartal dieses Jahres, das noch 3 Tage dauert, festgelegt sein sollte, welche Staaten als direkt Kriegsbeteiligte angeht. Weiß der Außenminister schon, ob Saudi-Arabien als direkt kriegsbeteiligte Partei im Jemen-Konflikt nach dieser Einschätzung der Bundesregierung gilt?
Ja, ich glaube, zum letzten Teil Ihrer Frage hatte Frau Adebayor hier vor ungefähr 10 Tagen Stellung genommen. Das gilt weiter, so wie sie es da dargestellt hat. Zu den Gesprächen und Interpretationen, die da stattgefunden haben, Herr Jessen, das liegt ganz Ihnen, wie Sie das wahrnehmen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass auch in der von Ihnen eingangs erwähnten Pressekonferenz Saudi-Arabien nicht explizit genannt wurde, sondern allgemein Entwicklungen in der Region eingeordnet wurden. Wie dem auch sei, es gilt das, was der Minister gestern gesagt hat. Er hat die Missverständnisse, die aufgetreten sind, bedauert.
Gut, dann darf ich aber doch, Entschuldigung, letzter Zusatz, weil Sie sagten oder sich bezogen haben auf Frau Adebars Ausführungen vor 10 Tagen. Es ist bislang, glaube ich, noch nicht explizit gesagt worden, ob für die Bundesregierung Saudi-Arabien eine direkt in den Jemenkrieg involvierte Partei ist. Und das sollte bis zum Ende des dritten Quartals klar sein. Das dauert noch 3 Tage. Deswegen ist die Frage, ist es jetzt schon klar oder kommt es innerhalb der nächsten 3 Tage? Direkte Frage geht möglicherweise, wenn Sie es nicht beantworten können, an Herrn Wagner.
Ja, also ich kann nur noch mal das sagen, was Frau Adebayor gesagt hat. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass da viel offen bleibt. Auf Bitten des von der internationalen Gemeinschaft als legitim anerkannten jemenitischen Staatspräsidenten Hadi um Unterstützung gegen die Houthi-Rebellen ist eine Gruppe von befreundeten Staaten unter der Führung Saudi-Arabiens nachgekommen. Die Beteiligung der jeweiligen Länder an dieser arabischen Koalition, wie sie auch genannt wird, erfolgt dabei in sehr unterschiedlicher Art und Weise.
Gebauer?
Ich habe eine Frage, die natürlich am Rand, also nicht direkt mit dem Gespräch gestern vielleicht zu tun hat, aber diese Woche sind ja Zahlen veröffentlicht worden über eine neue Genehmigung für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Herr Breu, vielleicht können Sie einmal nur sozusagen ganz konkret sagen, wie lässt sich diese Genehmigung vereinbaren mit dem Satz aus dem Koalitionsvertrag, dass man keine Rüstungsexporte mehr genehmigen will, die an Parteien geht, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind?
Also ehrlich gesagt, Herr Gebauer, sehe ich da keinen Zusammenhang zu dem Gespräch gestern. Und genau über diese Frage haben wir hier vor 10 Tagen Auskunft gegeben und dem habe ich jetzt heute nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob das gegen Wien noch...
Ja, also genau diese Frage hatten wir hier in der RETBK. Ich weiß, ob es nicht letzten Freitag oder Freitag vor einer Woche war. Das hat mir, können Sie im Protokoll nachlesen, hat sowohl ich als auch Frau Adebar dazu Stellung genommen.
Dann der Zusatz, aber letzten Freitag gab es ja nun diese Genehmigungsliste noch nicht. Also deswegen ist es so ein bisschen...
Das ist bei letzter,
wir wissen jetzt von einem Fall, wo ein neuer Rüstungsexport genehmigt worden ist.
Ja.
Und dazu, meine Frage ist ja ganz konkret, nachdem das veröffentlicht worden ist, wie lässt sich diese erteilte Genehmigung, die ja durch die Bundesregierung erteilt worden ist, mit dem Satz aus dem Koalitionsvertrag vereinbaren?
Also dazu wurde tatsächlich schon in der RECWK hier gesprochen und da lag diese Pressemeldung auch schon dazu vor und da hat Ihre Kollegen schon dazu gefragt. Also tatsächlich zu dieser Liste, die kursiert, wurde hier schon beantwortet.
Herr Jung nochmal zu dem Thema.
Ja, vielleicht könnte Herr Seibert das nochmal erläutern, wie die neue Genehmigung mit dem Koalitionsvertrag übereinstimmt. Und Herr Breuel, da die Bundesregierung auch Teil des UN-Menschenrechtsrates ist, da gab es diese Woche einen neuen Bericht von einer unabhängigen Ermittlungskommission, die von Kriegsverbrechen spricht auf beiden Seiten im Jemen, aber insbesondere was Saudi-Arabien betrifft. Da zählen die Fachleute auf, dass die von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition sei für Luftangriffe auf Wohngebiete, Märkte, Beerdigungen, Krankenhäuser und andere zivile Ziele verantwortlich. Wie bewerten Sie den Bericht?
Also da ich gefragt war, ich werde das nicht nochmal erzählen, weil wir in der Tat hier bei der Pressekonferenz relativ ausführlich darüber gesprochen haben und es völlig sinnlos ist, jetzt ganze Textblöcke einfach nochmal vorzutragen. Sie stehen im Protokoll für jeden einsichtig. Ich gebe den Tipp, den Koalitionsvertrag auch noch mal genau zu lesen. Aus dem geht hervor, erstens mal prüfen wir immer im Einzelfall. Zweitens geht daraus hervor, dass im Einzelfall durchaus Genehmigungen erfolgen können, sofern bestimmte Gesichtspunkte, Vertrauensschutz, Endverbleibsnachweis oder so etwas greift. Und das haben wir aber auch alles hier schon vorgetragen. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht als wiederholungsbedürftig.
Ja, zu Jemen. Die Berichte sind uns bekannt. Ich denke, genauso bekannt ist unsere Position zu Jemen. Wir sehen das mit großer Sorge. Sie wissen, Jemen ist auch eines der Schwerpunktländer für unsere humanitäre Hilfe in diesem Jahr. Die Vorwürfe, die da geäußert werden, sind natürlich ernst zu nehmen und dem ist nachzugehen. Sie wissen, es gibt den Untersuchungsmechanismus der Vereinten Nationen, den wir auch unterstützen und der diese Vorwürfe aufzunehmen hat. Und zu aller Förderst, ich langweile Sie wahrscheinlich, Herr Jung, aber trotzdem bleibt das richtig. Wir brauchen Fortschritte im politischen Prozess. Und da hat der vorhin Sondergesandte Griffith, der dort sozusagen unermüdlich am Werk ist, unsere volle Unterstützung.
Zusatz. Zweifelt die Bundesregierung denn die Ergebnisse dieser Ermittlungskommission in irgendeiner Weise an? Und Herr Seibert, wenn Sie sagen, es wird immer Einzelfälle geprüft, gibt es denn jetzt in den letzten Monaten, gab es einen Einzelfall, einen Fall, wo Nein gesagt wurde?
Also diese, und es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen.
Ich jetzt auf diese Menschenrechtsermittlungskommission beschrieben.
Ich weiß. Und meine Antwort darauf ist, es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die diese Vorwürfe erheben, denen nachgegangen werden muss. Ich kann Ihnen im Einzelnen nicht sagen, inwieweit dieser Bericht jetzt sich wesentlich unterscheidet von den anderen Berichten. Das möchte ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
Ich berichte grundsätzlich nicht von den Sitzungen des Bundessicherheitsrats, wo Entscheidungen getroffen oder auch nicht getroffen werden. Ich darf das gar nicht. Dieser Bundessicherheitsrat tagt geheim und so ist auch seine Tagesordnung.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, Herr Hönig, mit dem neuen Thema.
Herr Seibert, die Kanzlerin kommt am 16. November nach Chemnitz, schreibt die Freie Presse, um dort mit Lesern der Freien Presse zu diskutieren. Sind denn in diesem Zusammenhang noch weitere Termine der Kanzlerin am 16. November in Chemnitz geplant nach den dortigen fremdenfeindlichen Übergriffen? Wäre das ja eine gute Gelegenheit.
Ja, ich kann das zunächst mal bestätigen. Die Bundeskanzlerin wird am 16. November nach Chemnitz reisen. Sie wird dort auf Einladung der Chemnitzer Freien Presse in einem Gesprächsforum sich den Fragen der Leserinnen und Leser der Zeitung stellen. Details dieser Veranstaltung, aber auch Details des Besuchsprogramms der Bundeskanzlerin insgesamt, weitere Programmpunkte in Chemnitz werden wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Da kann ich jetzt noch keine Auskunft geben.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste mit 9 Fragen Herrn Heller.
Ich würde gern das Thema Türkei ansprechen. Und zwar, der türkische Präsident hat im Vorfeld seines Besuchs morgen die Hoffnung und das Ziel geäußert, Deutschland wieder die Hand zu reichen und eine Atmosphäre, wie sie früher zwischen beiden Ländern bestanden hat, zu kreieren, sieht die Bundesregierung Aussichten, dies zu erreichen? Ist die Bundesregierung zu einem ähnlichen Prozess bereit? Und an das Außenministerium die Frage, hat sich im Vorfeld des Erdogan-Besuchs noch irgendetwas getan im Hinblick auf die Zahl von inhaftierten Freilassungen, kurzfristig irgendwelche Signale?
Also, wir sehen jetzt erstmal dem Besuch des Staatspräsidenten entgegen. Es ist ein Staatsbesuch. Das heißt, er ist auch zuvörderst beim Bundespräsidenten. Aber er hat auch 2 Gesprächstermine mit der Bundeskanzlerin am Freitag und am Samstag zu einem Arbeitsfrühstück. Und gehen Sie davon aus, dass dabei die ganze Bandbreite nicht nur der deutsch-türkischen Themen und Beziehungen besprochen werden wird, sondern natürlich auch der regionalen Themen. Darunter sind Themen, mit denen wir mit der Türkei nicht auf einer Linie liegen, schwierige Themen. Und auch die sind anzusprechen. Und es wird auch um gemeinsame Interessen gehen.
Bei der Anzahl der Haftfälle hat es keine Änderung gegeben.
Zusatz? Darf ich da noch mal nachfragen? Sieht, um es ganz klar zu fragen, sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, die Chance dafür, Verhältnisse im deutsch-türkischen Verhältnis, wie sie vor wenigen Jahren bestanden, wieder zu erreichen. Aktuell.
Wir sehen ausführlichen Gesprächen entgegen und dabei wird es Punkte großer Gemeinsamkeit geben. Vergessen Sie nicht, wir haben 3 bis 4 Millionen türkischstämmige Menschen hier im Land, das alleine macht. Das deutsch-türkische Verhältnis immer zu einem besonderen, weil es einfach diese Brücke von Menschen gibt. Und es wird Themen geben, die schwieriger sind und auf denen Meinungsverschiedenheiten auch noch ausgeräumt werden können.
Herr Jolper.
Ja, ich habe eine eher Wissensfrage zu dem Besuch von Erdogan. Wahrscheinlich an das Auswärtige Amt zum protokollarischen Umfeld. Es ist ja ein Staatsbesuch. Mich würde interessieren, ob bei einem Staatsbesuch immer das gleiche Prozedere abläuft, also oder ähnlich mit Staatsbankett, mit Kranzniederlegung, oder gibt es da Variationen bei einem Staatsbesuch?
Ja, die Frage würde ich Sie auch bitten, an das Bundespräsidialamt zu richten. Wir sind mit unserem Protokoll natürlich da, aber das ist in erster Linie eine dienstleistende Funktion, die wir da haben. Alles, was sozusagen das Protokoll von Staatschefs und ihrer gegenseitigen Besuche angeht.
Weitere Fragen zu Erdogan? Herr Lange.
Ja, Herr Seibert, können Sie sagen, welche Kabinettsmitglieder an dem Staatsbankett teilnehmen werden?
Nein, kann ich nicht. Das könnten vielleicht die Sprecher und Sprecherinnen Kollegen. Ich kann sagen, das wussten Sie aber vorher schon, dass die Bundeskanzlerin nicht teilnimmt, was im Übrigen eigentlich der Normalfall ist.
Dann die Frage an alle, oder?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle abfragen wollen, keine Ahnung. Also
kann vielleicht aktiv.
Minister Altmaier wird teilnehmen.
Der Bundesinnenminister wird nicht teilnehmen.
Vielleicht die Minister, die teilnehmen.
Der Bundesfinanzminister wird teilnehmen.
Haben wir noch jemanden?
Ich kann nur sagen, der Bundesaußenminister wird noch in New York sein und dementsprechend nicht teilnehmen.
Gut. Dann dazu.
Ja, Herr Seiber, der türkische Präsident und die türkische Regierung spricht von einem Neubeginn oder möchte einen Neuanfang der Beziehungen mit Deutschland und der Europäischen Union. Beinhaltet das auch die Wiederbelebung der Aufnahmeverhandlungen in der EU oder diese Thematik für die Bundesregierung in Frage?
Also Stand jetzt ist es ja so, dass die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei faktisch zum Stillstand gekommen sind. Und es werden auch derzeit keine Kapitelöffnungen oder weitere Kapitelschließungen erwogen. Ich kann nur noch einmal wiederholen, die Türkei ist für uns ein wichtiger Partner, auch für Europa ein wichtiger Partner. Wir haben ein grundsätzliches Interesse, das haben wir hier auch oft gesagt, an einer wirtschaftlich stabilen Türkei, auch an einer politisch stabilen Türkei und natürlich an einer Türkei, in der auch die Demokratie ausgeübt wird. Und das ist der Rahmen der Gespräche, die wir jetzt erstmal auf uns zukommen lassen wollen.
Weitere Fragen dazu? Und dann Frau Jenn mit dem neuen Thema.
Eine Frage zum Helikopter-Ausschreibung. Ist es richtig, dass sich diese Ausschreibung jetzt weiter verzögert? An Herrn Flossdorf, bitte.
Ja, das hat einfach mit dem Fortgang der laufenden Haushaltsverhandlungen zu tun. Das ist eine rechtliche, Sie können nicht sozusagen, wenn Sie keine rechtlich nicht die Zusage des Haushaltsgesetzgebers in der Hand haben, bereits mit weiteren Schritten beginnen.
Und ist absehbar, für wie lange sich das damit dann
dazu? Die Frage sollte den Deutschen Bundestag stellen. Also wenn das Parlament das beschlossen hat und die geplanten Schritte gegangen sind, können wir dann auch mit den nächsten beginnen.
Dazu Fragen?
Ich kann jetzt nicht vorgeben, wann der Deutsche Bundestag darüber entscheidet. Wir haben übliches Verfahren, Haushaltsaufstellung. Sie kennen das. Das ist jedes Jahr im Herbst dasselbe. Ich denke mal, wenn Sie da die Daten im Auge behalten, dann sind Sie auf der richtigen Spur.
Dazu Nachfragen? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, Thema Afghanistan. Da gab es am Sonntag nach bestätigten UN-Berichten einen Luftangriff von afghanischen beziehungsweise wahrscheinlich amerikanischen Bombern. Und dort wurden 12 Mitglieder einer Familie getötet. Wie bewertet die Bundesregierung, dass Herr Flossdorf war, die Bundeswehr in irgendeiner Weise beteiligt? Und Herr Breul, wie bewertet die Bundesregierung die Zahl der toten Zivilisten in Afghanistan in diesem Jahr schon?
Ja, also Sie kennen das, wir haben das ja schon x-mal hier gehabt, der Rahmen, in dem die Bundeswehr beteiligt ist in Afghanistan, das ist das Mandat Resolute Support, da geht es um die Ausbildung von afghanischen Sicherheitskräften. Im Rahmen dieses Mandats bewegt sich die Bundeswehr in Afghanistan ausschließlich im Rahmen dieses Mandats.
Also nein.
Jedes zivile Opfer ist eins zu viel.
Aber das sind ja unsere Verbündeten, die diesen Angriff auf eine Familie.
Das ist auch die Position der Amerikaner.
Weitere Fragen?
Ja, verurteilen Sie solche Angriffe? Das vermisse ich jetzt. Ne?
Naja, also Herr Jung, ich kann Ihnen zu diesem Einzelfall keine Einschätzung geben, weil mir dazu auch die Fakten nicht vorliegen. Aber natürlich ist es so, dass zivile Opfer um jeden Preis vermieden werden müssen. Und das ist unsere Position. Das ist aber auch Position unserer amerikanischen Verbündeter. Und selbstverständlich ist da in jedem Einzelfall nachzugehen, wie es dazu kommen konnte und wie sowas in Zukunft vermieden werden kann.
Weitere Fragen dazu? Herr Jessen?
Ja, zu Afghanistan. Herr Flussdorf, es gibt, glaube ich, eine Demonstration jetzt schon in Mazar-i-Sharif vor dem Camp Marmal. Ungefähr 150 Afghanen demonstrieren dort, darunter eine ganze Reihe ehemals bei der Bundeswehr beschäftigter Zivilangestellter. Sie sagen, ihr Leben sei bedroht, gefährdet in Afghanistan, weil sie für die Deutschen gearbeitet hätten, durch die Taliban bedroht und sie verlangen, nach Deutschland gebracht zu werden. Nach welchen Kriterien? Ich glaube, es gibt bislang nur zwei Fälle, wo eine latente Bedrohung akzeptiert wurde. Nach welchen Kriterien prüfen Sie? Offensichtlich gibt es da eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung.
Es gibt eine ganze Reihe von Fällen. Das Verfahren gibt es jetzt seit einigen Jahren, ich glaube seit 2013. Da sind eine Vielzahl von Fällen sind geprüft worden. Es sind Dutzende bewilligt worden. Es gibt mehrere hundert Familienangehörige. Ich glaube, die Zahlen gehen mittlerweile sogar in die Tausende, die auch auf diesem Wege nach Deutschland gelangen konnten. Nach meinen Informationen sind auch viele von denen, einige, also die Mehrzahl derjenigen, die uns zumindest mal bekannt sind, von den Personen, die vor dem Camp Marmal dort demonstrieren, auch schon einmal durch dieses Verfahren gelaufen. Auch da hat man in jedem Einzelfall geprüft, wie die Gefährdungslage eingeschätzt werden kann und ist dann in der Vergangenheit zu einem negativen Ergebnis gekommen. Manchmal hat auch die Bundeswehr gesagt, da ist durchaus was dran. Aber da haben dann weitere Stellen gesagt, dass andere Gründe dagegen sprechen, dass diese Personen in Deutschland Zuflucht finden können. Dieses Verfahren steht allen auch wiederholt offen. Das ist auch, wenn man einmal abgelehnt wird und sich neue Erkenntnisse ergeben, wird das immer wieder neu geprüft. Und auf diesen Weg sind diejenigen, die dort auf sich aufmerksam machen, auch hingewiesen worden.
Wie ist in dem Fall die Kooperation oder die Prüfungskooperation mit dem BMI, Frau Peterpan?
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Das ist nachgeschaltet, sozusagen, wenn die Bundeswehr, die das Verfahren bei der Bundeswehr durchlaufen haben, dann kommen andere Behörden ins Spiel. Wir haben eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Innenbehörden.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung?
Frau Petermann, vielleicht können Sie nachreichen, warum das BMI zum Beispiel in die zwei Fälle, von denen auch im Spiegel berichtet wurde, wo es um eine latente Gefährdung dieser Person geht, die Einreise verwehrt hat. Oder die Aufnahme nicht zugestimmt hat.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen noch? Herr Heller?
Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das Finanzministerium mir da weiterhelfen kann oder das Wirtschaftsministerium. Ich würde gerne verstehen, wie die von der EU vorgeschlagene Zweckgesellschaft zur Sicherung von Iran-Geschäften funktionieren kann, auch wenn das eine EU-Sache ist. Aber in Deutschland gab es ja ebenfalls Überlegungen, so etwas zu gründen. Ich würde auch gerne wissen, ob, wenn die EU so etwas macht, so ein Institut gründet, ob Deutschland letztendlich dann seine eigenen Bemühungen einstellt, also keine nationale Institution dieser Art gründet, oder ob es da nach wie vor doch eine Notwendigkeit gibt, so etwas zu tun.
Ja, also ich kann gerne dazu was sagen. Ich glaube, da gab es auch nach dem Treffen am Montagabend New Yorker Zeit, hier war es, glaube ich, schon der frühe Dienstagmorgen, ein bisschen eine mediale Fehlwahrnehmung. Die Aussage in dem Statement war, ich kann es Ihnen ja dann nur auf Englisch vorlesen, weil es mir nur auf Englisch vorliegt, the participants reaffirmed their strong will to support further work aimed at the operationalization, schwieriges Wort, of such a special purpose vehicle as well as continued engagement with regional and international partners. Also, freigesprochen, die Beratungen sind intensiv und dauern an. Das machen wir in ganz enger Abstimmung mit dem EAD, mit der EU-Kommission, mit Frankreich und Großbritannien, wie man diese Zweckgesellschaft aufsetzen kann, damit sie ihren Zweck erfüllen kann. Da sind viele technische Fragen noch zu klären und diese Arbeiten laufen.
Also es gibt noch kein abgeschlossenes Konzept, keinen Beschluss dazu. Uns bleibt die Frage, ob auf Seiten der Bundesregierung selbst auch noch gesondert an diesem Thema gearbeitet wird.
Korrekt. Es gibt noch keine abgeschlossene Arbeit.
Und?
Dann noch zu der anderen Frage. Also die Bemühungen der Bundesregierung sind natürlich in enger Partnerschaft mit der Europäischen Kommission und auch mit den anderen Partnerländern in Europa. Und da gibt es also kein Entweder-Oder, sondern man versucht da gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wichtig ist, dass das Ziel am Schluss der Zahlungsverkehr möglichst gewährleistet wird. Und da, wie gesagt, da arbeitet man zusammen dran.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jung mit der letzten Frage.
Ja, Thema Kuwait Airways, Herr Strater. Da gab es ja jetzt diese Woche ein Urteil vom OLG Frankfurt, das bestätigt hat, dass die Fluggesellschaft nicht verpflichtet ist, sich gegen antisemitische Gesetze aufzulehnen, wenn ihnen diese die Beförderung von Passagieren untersagen. Was plant dann jetzt Ihr Ministerium vielleicht zu tun?
Ja, vielen Dank. Also es gibt sozusagen die juristische Bewertung des Gerichts, die möchte ich jetzt hier nicht kommentieren. Wir schauen uns auch die Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts Frankfurts sehr genau an. Es gibt eine zweite Ebene, das betrifft sozusagen die Luftverkehrsbeziehung Deutschland zu Kuwait. Und hier gibt es ja Gespräche. Die kuwaitische Seite hatte ja vor einiger Zeit schon um die Ausweitung von Verkehrsrechten gebeten. Und ich möchte Ihnen mal ein Zitat vom Minister vorlesen, was wir gestern auch anlässlich des Oberlandesgerichtsurteils kommuniziert haben. Das lautet: Unsere Position ist klar. Es kann und darf nicht sein, dass sich eine Fluggesellschaft weigert, in Deutschland Israelis zu befördern. Diskriminierung und Antisemitismus sind absolut inakzeptabel. Dies machen wir auch in den Gesprächen zu den bilateralen Luftverkehrsbeziehungen deutlich. Die kuwaitische Seite hat bislang hier noch keine Zugeständnisse bezüglich israelischer Fluggäste gemacht. Unsere Konsequenz lautet: keine zusätzlichen Luftverkehrsrechte, bis sich Kuwait in dieser Angelegenheit bewegt. Und darauf werden wir weiter drängen. Also zum Hintergrund nochmal. Wie gesagt, die kuwaitische Seite hatte Deutschland gebeten, mehr Ziele in Deutschland anfliegen zu können und ihre Kapazitäten erhöhen zu dürfen. Es hat zuletzt hier im Juli Gespräche auf Fachebene gegeben. Und die kuwaitische Seite hat aber dabei keine Zugeständnisse bezüglich der Beförderung von israelischen Fluggästen gemacht. Und Deutschland hat daraufhin eine Erweiterung der Luftverkehrsrechte abgelehnt. Die kuwaitische Seite ist weiter gesprächsbereit. Und insofern werden diese Gespräche auch fortgeführt.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann sehe ich auch keine anderen Fragen. Herr Jessen.
Ja. Eine Nachfrage, Herr Flossdorf, zum Moorbrand zeitnah zum Besuch der Bundesverteidigungsministerin sind ja Tornados mit Wärmebildkameras eingesetzt worden. Es hat sich dann in der Berichterstattung in den Tagen danach herausgestellt, dass offenbar mindestens die Löscharbeiten davon nicht profitiert haben, weil die leitenden Feuerwehrmänner damit nichts anfangen konnten. Hat sich das geändert? Wurde inzwischen sichergestellt, dass diese Aufnahmen hilfreich waren? Oder hat es dadurch dann objektiv den Charakter einer Showveranstaltung gehabt?
Also ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen nehmen. Das ist nicht das Feedback, das wir haben. Wir arbeiten
aus dem Fernsehen.
Ja, weiß nicht, wen Sie da vernommen haben, ob das jetzt der Sprecher aller dort beteiligten Feuerwehren war. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind wiederholte Flüge. Man kann damit schauen, wie bewegen sich Glutnester, weiten die sich weiter aus. Weiten sie sich nicht damit weiter aus. Es ist auch geplant, weitere Flüge durchzuführen. Und also wenn diese Äußerung so gefallen ist, ich kann das nicht nachvollziehen. Die Meldungen, die bei uns ankommen, sind anders.
Danke. Dazu, Herr Jung. Und dann machen wir Schluss.
Es wurden ja der Öffentlichkeit auch hochauflösende Bilder von diesen Tornado-Flügen versprochen. Wann werden die denn veröffentlicht? Es waren 3D-Bilder im Raum. Und außerdem sind ja Drohnen im Einsatz, die auch mit Wärmebildkameras ausgerüstet sind. Warum werden denn trotzdem noch Tornados geflogen? Und auf welcher rechtlichen Grundlage passiert
das? Also ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen. Wir haben nie zugesagt, dass hochauslösende Bilder veröffentlicht werden. Sie werden denen zur Verfügung gestellt, die in der Brandbekämpfung dort arbeiten. Man kann über diese Bilder erkennen, ob sich Brandnester ausweiten.
Wir hatten jetzt ein paar Tage kälteres Wetter gehabt, kühleres Wetter. Wir haben mittlerweile keine Oberflächenbrände mehr. Sie können trotzdem die Hitzeentwicklung sehen, wo an welchen Stellen unter der Oberfläche Wärmequellen sind. Das sind Informationen, mit denen die Feuerwehren arbeiten. Die Feuerwehr der Bundeswehr, es gibt dann aber auch Ortsfeuerwehren. Es gibt Kräfte aus anderen Landesteilen, die dort arbeiten. Und ob das jetzt, es gibt auch Aufklärungsdrohnen, die oben schauen, ob oberflächlich was zu sehen ist. Dort diese ganzen Informationen, die werden zusammengetragen, kommen dort ins Lagezentrum, werden dort bewertet. Und wenn von dort eine Meldung kommt, dann ist das sicherlich eine konzentrierte und ausgewertete Meldung. Ansonsten auf Einzeläußerungen würde ich hier nicht weiter eingehen.
Nee, jetzt machen wir Schluss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.